Hola, Human. Ich melde mich jetzt doch unerwartet aus dem Urlaub hier an der wunderbaren spanischen Costa Brava. Und ich melde mich deshalb, weil dein letzter Skit dann doch sehr viel in mir bewegt hat und gleichzeitig weitere Gedanken angeregt hat. Und es matcht eigentlich auch sehr gut zu der Lektüre, die ich mir mitgenommen habe, nämlich Anfänge von David Graeber. Nämlich ziemlich zeitgleich, als ich deinen Skit gehört habe, ist mir eine Passage in Graebers Buch aufgefallen. Und die hat zufälligerweise die gleiche Thematik gehabt, die du auch thematisiert hast. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Arbeit und wie wurde Arbeit verstanden? Oder wie hat sich die Ideologie der Arbeit letztendlich entwickelt und was hatte sie für Auswirkungen? In dem gesamten Buch von Graeber und Wengrow geht es ja um die Frage, wie die Geschichte der Menschheit eigentlich zu deuten ist, aus anthropologischer Sicht, aus archäologischer Sicht. Und dort gibt es ja ein gängiges, hegemoniales Narrativ, was eben sagt, es gibt eigentlich nur eine lineare Entwicklung, also von den Jägern und Sammlern bis hin zur Sesshaftigkeit, Landwirtschaft, bis hin zur Industrialisierung. Das wäre sozusagen eine logische Folgerung. Graeber und Wengrow machen in diesem sehr, sehr umfangreichen Buch eben sehr viele Punkte klar, dass das eben so nicht der Fall gewesen ist, sondern dass sich Gesellschaften schon immer sehr viel diversifizierter ausgeprägt haben und dass es sowohl landwirtschaftlich geprägte Gesellschaften gab, die eben anders gehaushaltet haben, als wir heute eben entsprechend annehmen und umgekehrt. Darüber will ich aber jetzt gar nicht sprechen, das vielleicht mal in einem späteren ausführlichen Skit, sondern mir ist eine Passage begegnet in diesem Buch, die ich gerne eben passend zu deinem Skit nochmal vorlesen möchte. Und zwar geht es da grundsätzlich die Annahme, dass eben indigene Völker sowas sind wie die edlen Wilden oder sowas, mit dem eben Graeber auch entsprechend aufräumen möchte mit diesem Klischee. Und es ging dabei darum, um die Kolonialisierungsaktivitäten der Europäer damals in Lateinamerika, überhaupt in Amerika. Da ging es nämlich dann um die Frage, wem gehört eigentlich dieses Land, in dem diese indigenen Völker leben. Und ich zitiere mal folgende Passage. Die koloniale Aneignung indigenen Landes begann oft mit der pauschalen Behauptung, Jäger und Sammler lebten im Naturzustand und deshalb gehörten sie zum Land, hätten aber keinen juristischen Anspruch auf dessen Besitz. Der tiefere Grund für die Enteignung wiederum war der Gedanke, die Bewohner der fraglichen Gebiete arbeiten nicht wirklich. Das Argument geht auf John Lockes zweite Abhandlung über die Regierung 1690 zurück, in der er die Ansicht vertritt, das Eigentumsrecht sei notwendig von der Arbeit abgeleitet. Indem man das Land bearbeitet, vermischt man seine Arbeit mit ihm. Das hast du ja alles wunderbar erläutert, Human. Und dadurch erweitere sich der Bearbeitende gewissermaßen selbst. Faule Eingeborene, also quasi die Negation zur arbeitenden Bevölkerung, so Lockes Anhänger, täten dies eben nicht. Sie seien keine, in Anführungszeichen, verbessernden Landbesitzer, sondern nutzten lediglich das Land, um ihre Grundbedürfnisse mit minimaler Anstrengung zu befriedigen. James Tully, ein heutiger Experte für die Rechte der Ureinwohner, verdeutlicht, welche Folgen dies damals hatte. Land, das zum Jagen und Sammeln genutzt wird, gilt somit als frei, und wenn die Ureinwohner versuchen, die Europäer ihren eigenen Gesetzen und Gebräuchen zu unterwerfen oder die Gebiete zu verteidigen, die sie seit Tausenden von Jahren irrtümlich für ihr Eigentum halten, dann sind sie es, die gegen das Naturrecht verstoßen und bestraft oder wie wilde Tiere vernichtet werden können. Ähnlich diente das Stereotyp des sorglosen, faulen Eingeborenen, der ohne materiellen Ehrgeiz durchs Leben spaziert, Tausenden von europäischen Eroberern, Plantagenaufsehern und Kolonialbeamten in Asien, Afrika, Lateinamerika und Ozeanien als Vorwand, bürokratischen Terror einzusetzen, um die Lokalbevölkerung zur Arbeit zu zwingen, mit allen Mitteln, von der offenen Versklavung über Strafsteuersysteme und Fronarbeit bis zur Schuldknechtschaft. Diese Passage hat mich weiterhin dazu angeregt, noch ein bisschen mehr zu John Locke zu recherchieren. Und das, was ich herausgefunden habe, ist mal mindestens interessant, um zu verstehen, wie vielleicht John Locke seine Schlussfolgerungen zu dem Thema Eigentum, zum Thema Arbeit und so weiter entwickelt hat. John Locke hat gelebt zwischen 1632 und 1704. Er war neben der Philosophie auch Arzt und gilt bis heute als Vordenker der Aufklärung. Gleichzeitig, und das ist auch nochmal wichtig für unsere Gegenwart, Locke gilt allgemein als der Urvater des Liberalismus. Und er gilt als einer der bedeutenden Vertragstheoretiker. Seine Gedanken sind unter anderem in die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten mit eingeflossen, aber auch in die Verfassung nach 1789, nach der Französischen Revolution, der Franzosen. Und jetzt wird es nochmal spannend, nämlich der wirklich heikle Punkt oder der spannende Punkt zum Thema Eigentum ist ja das postulierte Naturrecht von John Locke. In seinem Werk Two Treatises of Government argumentierte er, dass eine Regierung nur dann legitim ist, wenn sie die Zustimmung der Regierten besitzt und die Naturrechte beschützt. Die Naturrechte wiederum bei Locke bestanden aus Leben, Freiheit und eben Eigentum. Das heißt, John Locke hat Eigentum, Privateigentum, als ein Naturrecht verstanden und auch so postuliert. Woher kamen jetzt diese Gedanken? Weil John Locke natürlich selber wiederum innerhalb einer eigenen Ideologie sozialisiert wurde und sie auf Basis dessen natürlich diese Gedanken auch formuliert hat. Er selbst stammte aus einer relativ wohlhabenden Familie. Sein Großvater war Tuchverleger. Er hatte ein kleineres Vermögen und Landbesitz angesammelt, von dem die Familie eben locker damals leben konnte. Das ist also schon mal der eine Ausgangspunkt. Das heißt, Locke selbst stammte eben aus einer Art, man kann heute sagen, Unternehmerfamilie mit entsprechend vorhandenem und vererbtem Vermögen. Interessant wird es jetzt aber wirklich, dass Locke eigentlich in der wirklich strengen Tradition des Protestantismus oder auch des Calvinismus, den du ja auch thematisiert hattest in deinem Skit, aufgewachsen ist. Das heißt, seine Eltern waren nicht nur Protestanten oder Calvinisten, sie waren sogar, ich würde mal sagen, die Hardcore-Variante, nämlich Puritaner. Das heißt, diese protestantische Arbeitsethik war wahrscheinlich sehr tief in Lockes Familie mit verankert. Die Familie galt als sehr frömmig und ihre Lebensführung richtete sich auch entsprechend dem aus. Man geht davon aus, und auch Historiker gehen davon aus, dass alle seine Schriften, die sich mit den politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigen, ständig Bezug nehmen, nicht nur auf das Alte und das Neue Testament, sondern eben auch auf die calvinistischen Schriften, die es rundherum damals eben schon gab. Jetzt kommt es nämlich an dem Punkt zur Begrifflichkeit des Naturrechts. Also Locke argumentiert, dass Eigentum, persönliches Eigentum, deshalb ein Naturrecht sei, weil es eben Gottes Wille ist. Er bezieht sich da eben aus der Schöpfungsgeschichte, aus dem Neuen Testament und so weiter. Und er sagt eben, man kann gar nicht auf einen anderen Gedanken kommen, dass Gott uns sozusagen aufgetragen hat, dass Privateigentum ein Naturrecht sei und dass dieses eben auch als solches in einer göttlichen Ordnung zu schützen sei. Das ist quasi Gottes Auftrag, dass wir unser Privateigentum letztendlich schützen und dass wir auch ein solches Verständnis davon haben. Das geht so in die Richtung, mach dir die Erde zu Untertan. Fast nebenbei bringt Locke auch nochmal die Legitimierung von Gewalt ins Spiel. Also einerseits gilt er ja als aufklärerisch, auf der anderen Seite sind da schon sehr widersprüchliche Sachen dabei. Zum einen sagt er eben, der Mensch hat nicht die Freiheit, sich selbst oder irgendein ihm unterworfenes Lebewesen zu zerstören. Damit spricht er sich eben aus gegen Mord und Selbstmord. Aber es gibt jetzt eine interessante Ausnahme, nämlich es sei denn, ein edler Zweck als bloße Erhaltung fordere es. Das heißt, um das Überleben zu sichern, sind die Rechte auf Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum notwendig. Und das schafft eben diesen edleren Zweck, den er formuliert. Das heißt, im Namen des Eigentums und auch der Freiheit und so weiter, je nachdem, wie man das interpretiert, aber ich meine, Eigentum kann man zumindest besser eingrenzen als Freiheitsbeschränkungen, wenn das bedroht wird oder irgendwie betrachtet wird, als würde es bedroht werden, dann ist Gewalt in seiner äußersten Form aus Lockes Sinn völlig legitim. Nun wird es nochmal besonders spannend, auch in persönlicher Hinsicht von Locke. Man muss wissen, Locke war nicht nur Arzt und Philosoph, er war auch Investor und damit auch Profiteur der Royal Africa Company. Diese Royal Africa Company war spezialisiert unter anderem auf den Sklavenhandel. Das heißt, John Locke war minimum investiert und involviert im damaligen Sklavenhandel und er hat dies sogar noch philosophisch versucht zu rechtfertigen, warum das okay ist, Sklaverei zu haben, obwohl er ja eigentlich für aufklärerische Werte steht, nämlich die Gleichheit der Menschen. Das heißt, einerseits postuliert er ja ein Naturrecht der Freiheit, andererseits entzieht er anderen Menschen die Freiheit und er begründet das wie folgt. Menschen können andere Menschen in dem Moment legitim versklaven, indem letztere einen ungerechten Krieg beginnen und verlieren. Der Sieger hat, um den Krieg zu beenden, in diesem Moment nur die Wahl, seinen Gegner entweder zu töten oder zu versklaven. Bietet aber der Verlierer als Akt der Reue eine angemessene Wiedergutmachung für das von ihm verschuldete Unrecht an, so muss der Sieger der Vernunft des Naturgesetzes folgen und den Kriegszustand beenden. Beide Parteien verfügen nun wieder über die absolute Freiheit, die dem Naturzustand innewohnt. Der Historiker David Brian Davis betrachtet Locke auch als den letzten großen Philosophen, der die absolute und immerwährende Sklaverei zu rechtfertigen versucht. Ich erinnere daran, John Locke gilt als der Urvater des Liberalismus bis heute. Noch einen spannenden Aspekt habe ich gefunden, nämlich den Bezug zum Naturrecht des Eigentums und des Erwirtschaftens und des Arbeitens, also aus Land etwas herauszuschöpfen, was ich bearbeite und die Früchte daraus zu ernten und behalten zu können, gibt es noch einen interessanten Bogen zum späteren Geldkapitalismus, so wie ich es mal nenne, oder der Geldpolitik. Und zwar hat Locke postuliert, dass man moralisch gesehen eigentlich ein Land immer nur so bewirtschaften darf, dass man die daraus resultierenden Früchte, wenn sie denn verderblich sind, immer aufbrauchen muss. Also er hat sich sozusagen gegen eine Verschwendung, eine Lebensmittelverschwendung ausgesprochen. Er hat also gesagt, das ist nicht okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Plantage habe und weiß ich nicht, ganz viele Äpfel anbaue. Und ich habe so viel Überschuss, dass diese Äpfel verderben, weil ich sie selber nicht verzehren kann, dann ist das nicht okay. Aber nun hat Locke einen ganz netten Trick angewandt, den wir eigentlich als Urwurzel des Kapitalismus ansehen kann. Er hat nämlich gesagt, eine Ausnahme ist es jedoch, wenn wir diese verderblichen Waren in unverderbliche Einheiten transferieren können. Also beispielsweise in Metalle, Diamanten, Gold und natürlich auch sowas wie Geld. Und dann sagt er, ist eine Akkumulation dieses Vermögens völlig in Ordnung oder auch erwünscht, und das kann ruhig auch unendlich der Fall sein. Und damit hat er eben im Grunde genommen eine der Grundlagen für Akkumulation, wenn nicht gelegt, aber zumindest mit legitimiert. Und noch als kleinen Zusatz-Fun-Fact, wenn man davon überhaupt sprechen kann, Locke war außerdem ein Freund der Kinderarbeit. Also Human, du hast ja schon richtig ausgeführt, John Locke hatte etwas gegen Armut, aber nicht auf struktureller Ebene, sondern er hat eben die in Anführungszeichen faulen Menschen dafür verantwortlich gemacht, dass sie arm sind. Sie waren also quasi selbst schuld, weil sie es nicht geschafft haben, das gottgegebene Talent so zu nutzen, dass sie ein Stück Land so bewirtschaften konnten, dass sie daraus Erträge erzeugen konnten. Und deswegen sah er auch Kinder von armen Leuten als ein Problem. Und seine Lösung war eben zu sagen, okay, wir haben wirklich ein Problem mit den Kindern von den Armen zusätzlich. Die müssen wir ja auch noch durchfüttern in den Gemeinden, in den christlichen. Deswegen hat er dafür plädiert, dass es sogenannte Working Schools gibt. Wahrscheinlich ist so die Überbleibsel der heutigen Berufsschulen, die dafür eben Sorge tragen sollten, dass Kinder sehr frühzeitig in die Arbeit geführt werden und somit der Armut entzogen werden und damit auch das Problem der Armut aus seiner Sicht auf diese Art und Weise gelöst werden soll. Abschließend, und da gibt es sicherlich noch ganz viel zu sagen bei John Locke, zum Beispiel, dass er auch an der Verfassung von Carolina als Vertragsrechtler, er gilt ja auch als großer Vertragsphilosoph oder Vertragsrechtler, hat er eben mitgeschrieben, und diese Verfassung sah eben so aus, dass am Ende, ich zitiere, "Every free man of Carolina shall have absolute power and authority over his Negro slaves." Also er hat eben auch Gesetzgebung mitformuliert, die die Sklaverei auch rechtlich vor Ort in einem Land legitimiert haben und eben Menschen, die aufgrund seines investierten Sklavenhandels nach Carolina kam, als Nutzvieh sozusagen behandelt werden konnte. Er hat also legitimiert die absolute Herrschaft über diese Menschen, die er offenbar nicht als Menschen gleichwertiger Art anerkannt hat. Das heißt, Locke ist tatsächlich so mit einer der ideologischen Wegbereiter und Legitimierer nicht nur des Sklavenhandels, sondern des der gesamten Kolonialisierung. Und er wird heute, wie gesagt, ich wiederhole mich, als Urvater des Liberalismus betrachtet. Und die von ihm zugrunde gelegten Naturrechte sind ja bis heute Kernbestand des Liberalismus. Und ebenso lassen sich mit seinen Abhandlungen sämtliche Konzeptionen des Minimalstaats begründen, die Eingriffe der Regierung in das Leben der Menschen nur zu eng definierten Zwecken zulassen. Also er hat eben das Vertragsrecht und das Staatsrecht gekoppelt mit dem Naturrecht auf Eigentum und der Verteidigung bis aufs Blut. Und wenn wir schon mal im Thema Liberalismus sind, vielleicht hat ja Dave Lust, der ja sich viel mit Liberalismus und dem heutigen sogenannten Vulgärliberalismus befasst, uns dazu vielleicht den ein oder anderen Gedanken mitzuteilen. An der Stelle bin ich jetzt aber wirklich wieder im Urlaub, werde demnächst an den Strand gehen, und ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis dann.